Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur mit Johannes Koch und mit mir, Rüdiger Schestag.
Hallo.
Und wir sprechen über verschiedene Themen in der Fotografie, natürlich mit dem Schwerpunkt analog, aber heute geht es mal so ein bisschen um allgemeinere Sachen, nämlich wir wollen heute über Ausbildung in Fotografie sprechen oder die Frage stellen, braucht man heute überhaupt noch eine Ausbildung oder gibt es genügend YouTube-Tutorials, wo irgendwie alles erklärt wird?
Darum soll es heute gehen, genau. Und das Schöne ist ja, wir kommen ja aus beiden Welten. Du bist ja quasi einmal gelernt und darfst quasi auch ausbilden. Und ich bin halt der Stümper, der quasi es als Autodidakt sozusagen gemacht hat.
Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Das wird sich doch noch zeigen, genau. Also ich bin generell nicht der Meinung, dass man als Profi sage ich jetzt, als gelernter Fotograf die besseren Bilder macht. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um den erweiterten Horizont in Bezug auf Auftragsfotografie. Da kommen wir gleich noch drauf. Ein Profifotograf macht nicht immer die besseren Bilder, das ist völliger Quatsch. Nee. Der hat vielleicht ein größeres Spektrum, weil er viel mehr verschiedene Sachen gelernt hat. Aber das werden wir uns jetzt mal im Detail angucken. Und vielleicht gucken wir mal, also ich selber gucke ja auch mal YouTube-Tutorials, wenn es irgendwas gibt, was ich bis jetzt noch nicht hatte. Hauptsächlich ein Gerät, ein Technik, ein Scanner, was weiß ich, ein Objektiv, irgendwas. Dann gucke ich mir natürlich auch mal gerne ein YouTube-Tutorial an. Das heißt, ich sage auch nicht, nur weil ich gelernt habe, dass die schlecht sind. Ich habe ja selber auch ganz viele gemacht. Ich finde es eine ganz tolle Sache, dass man da ganz viel lernen kann über YouTube-Tutorials. Das ist mal die eine Seite und das ist eine unheimliche Bereicherung, weil vor Internet und vor YouTube musste man sich halt Bücher besorgen, ausleihen, kaufen. Man konnte nicht mal schnell klicken und hatte eine Information.
Ja gut, okay, aber wir haben ja auch schon mal angesprochen, es gab ja auch mal vor etlichen Jahren auch noch eine Meisterpflicht. Das heißt also, genau. Du konntest ja nicht einfach so als fotografieren sozusagen. Von daher spielt das natürlich auch noch mit rein.
Das spielt eine große Rolle. Und deswegen werden wir jetzt von beiden Seiten die Vor- und Nachteile besprechen. Und jetzt nicht, es wird nicht ein Ergebnis rauskommen, wo wir sagen, ja, YouTube ist nix und Ausbildung ist super oder umgekehrt.
Ich dachte, wir haben jetzt so ein Quartett in der Hand und machen immer so.
Genau, gut, okay. so diese Flugzeugquartett.
Acht Zylinder.
So, ach, genau, Autoquartett, genau. Ja, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die sind auffällig. Eins, was wir gerade schon besprochen haben, vielleicht können wir damit mal anfangen, ist, was wird denn auf YouTube überhaupt gelehrt? Also wenn man jetzt von gelehrt sprechen, also unterrichtet, was wird vermittelt an Kenntnisse über Fotografie?
Also ich glaube, und was heißt, ich glaube, also ich habe ja auch irgendwann mal damit halt auch mich befasst. Also was, glaube ich, ganz gut bei YouTube rüberkommt, ist solche Geschichten wie, okay, wie funktioniert eigentlich eine Kamera? Okay, das ist natürlich auch immer ein bisschen Clickbait, muss man auch dazu sagen. Und das funktioniert. Also aber für das normale Verständnis, wie eine Kamera funktioniert, ist, glaube ich, YouTube super, weil du hast halt nicht nur einen, wo du sagst, der Auszubildende fotografiert halt jetzt, wir fangen mal wieder an mit Leica oder sowas.
Ja, im Prinzip jede Kamera wird da erklärt quasi.
Genau, richtig. Also das heißt, also je nachdem, was du vielleicht für eine Kamera schon besitzt, wirst du irgendjemanden in YouTube-Universum finden, der sagt, wie diese Kamera funktioniert.
Ist auch Objektive,
genau,
Scanner,
richtig. Was weiß ich alles. Genau, ich glaube, das ist halt durchaus ein Vorteil, weil du dann einfach sagst, okay, ja, ich habe ja auch diese Kamera und kannst das viel einfacher adaptieren als, ne, wenn man zum Beispiel, man muss auch dazu sagen, die Menüs sind ja mittlerweile sowas von komplex geworden in den modernen Kameras, dass es halt auch einfach gar nicht mehr so leicht ist, irgendetwas so einzustellen, wie man es möchte, weil einfach teilweise viele Dinge versteckt sind. Und ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich, wenn man sagt, es ist eigentlich zu viel drin, was man eigentlich, keine Ahnung, ich glaube, 80% davon braucht man nie, von den Einstellungen, die man an so einer Kamera tätigen kann. Das ist, und ich glaube, da kann einem das wirklich sehr helfen, was das angeht. Zum einen,
ja. Also im Prinzip alles, was Technik anbelangt, ist man da relativ gut dabei. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn man sagt, okay, jetzt will ich mal lernen, wie man Licht setzt, wie man Leute ausleuchtet, wie man Architektur fotografiert. Gibt's auch.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Das gibt's natürlich auch. Ist aber natürlich für die meisten eher, sage ich jetzt mal, bisschen langweiliger, weil ich glaube, viele, die über YouTube kommen halt auch aus der technikaffineren Ecke. Ja. Also das heißt also, die sagen halt erstmal, okay, ich muss erstmal die Technik verstehen und wie funktioniert überhaupt die Technik? Wo ist eigentlich die Technik eigentlich eher, ne, ein Hammer ist ein Hammer. Also es nützt dir nichts, wenn du mit einem Hammer gegen eine Wand klopfst, der nur...
Gut, du musst halt lernen, dass das schwarze Metall nicht der Griff ist.
Ja, genau. Aber wenn du das eigentlich schon weißt, dass du weißt, wie rum du die Kamera halten kannst, ich weiß das ja immer noch nicht, dann genau. Ist das schon mal viel wert. Aber es ist halt nicht das, was eigentlich die Fotografie ausmacht. Ja. Das ist, glaube ich, dann, ne, wenn man dann bei dir jetzt guckt, da gibt es natürlich dann viel mehr, was dann
ja.
Eher in Richtung geht,
naja,
konventionelle Ausbildung.
Ausbildung, Gestaltung, verschiedene genau. Sachen, Umgang mit Kunden, bla bla. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal, fangen wir mal mit dem, was Einfachem an, also Licht setzen zum Beispiel, Umgang mit Blitzgeräten, mit Porträt, da gibt es ja auch ganz coole Leute, die das auch sehr schön erklären. Das Problem, das erste Problem, was ich jetzt sehe, ist das, wenn ich jetzt ganz Anfänger bin, nimm mal an, ich habe eine Kamera und ich liebe Fotografie, aber ich habe keine Ahnung von nichts, ich weiß nicht, wie ein Blitz synchronisiert wird, ich weiß nichts, ich will es lernen. Wie finde ich raus, was ist guter Content und was ist schlechter Content? Ich glaube, das ist schon mal der erste Knackpunkt.
Ja, okay. Aber wir könnten natürlich auch danach gehen, also vielleicht nicht danach gehen, wer die meisten Follower hat, weil ja. Ich glaube, das ist halt auch immer so eine Geschichte von, das kann auch nach hinten losgehen, weil vielleicht hat derjenige einen Stil, der vielleicht gar nicht so gut ist oder wo die Fotografien gar nicht so gut sind, sondern es eigentlich eher auf was im Bild drinne ist. Und wie das Bild in sich gestaltet ist, eigentlich eher daher die Klickraten, Fanbase, wie auch immer,
oder, kommt. Oder was ich auch ganz oft habe, ist, dass Leute so an die Sache rangehen, also du willst ein gutes Porträt machen, dann brauchst du diese Kamera, das Objektiv und von dem Hersteller den Blitz, dann machst du die guten Fotos. Also dass man sofort wieder mit der Technik
kommt. Ja, genau, man kommt dann gleich wieder mit Technik und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, der sehr oft bei YouTube passiert. Genau.
Weil das halt einfach ist. Also ich kann halt einfach was ablesen von den technischen Daten, ich kann mir
ja.
Vom Hersteller was runtergucken und kann das irgendwie reproduzieren und den Leuten erzählen.
Und ich kann einfach auch die Schuld jemand anders geben. Die Kamera. Es liegt eigentlich an der Kamera.
Genau,
dass die Bilder nicht gut aussehen, liegt an der Kamera.
Genau.
Oder wie ich es halt auch ganz oft kenne, du machst ja gute Bilder, sie macht die Kamera. Ja, nee.
Dann, nicht unbedingt. Und wo es dann ganz dünn wird, wenn man jetzt mal von YouTube ausgeht, ist, wenn es um echte Gestaltung geht. Also wenn man wegkommt von der Technik und sagt, außer jetzt goldene Schnitt, klar, goldene Schnitt kann ich 100.000 Mal auf YouTube mir angucken, aber der goldene Schnitt ist
und halt nicht... Und die Triple-Regel, nicht zu vergessen.
Ganz wichtig. Das ist halt nicht alles in der Gestaltung. Also Gestaltung ist alles, was ich machen kann. Also Gestaltung ist scharf, unscharf, mit der Betonung auf unscharf. Gestaltung ist schiefer Horizont oder gerader Horizont. Also es ist nicht nur gerader Horizont im goldenen Schnitt. Ein schiefer Horizont kann ein Gestaltungsmittel sein. Es ist nicht generell Kunst, wenn es schief ist, aber ich kann Unschärfe und so weiter. Also ich kann jedes.
Wir gehen aber auch nicht davon aus, dass wir jetzt sagen, der Horizont ist jetzt um 3 Grad schief, sondern wir gehen dann wahrscheinlich eher schon davon aus, dass der Horizont einmal diagonal durchs Bild geht.
Es ist egal. Es ist mein Stil und ich entwickle einen Stil und wenn ich was Cooles damit mache, ist alles machbar. Dunkle Bilder, helle Bilder, unscharf. Alles. Scharfe Bilder, goldener Schnitt. Aber es ist eben nicht nur der goldene Schnitt. Und da wird, glaube ich, ist dir die Gewichtung im Internet ein bisschen zu sehr auf der technisch korrekten Ecke.
Ja. Okay, ja, dann das ist, da gebe ich dir voll und ganz recht, das sehe ich ja auch so, dass der Schwerpunkt einfach ein anderer ist. Wie gesagt, zum Technik verstehen funktioniert es gut. Ich glaube auch, wie gesagt, gerade was so auch ein bisschen was Physikalischeres ist, findest du auch durchaus, wie Geschichten zusammenhängen. Ich glaube einfach, dass Leute aber nicht wirklich gucken. Und das ist, glaube ich, eher so das Problem, weil es halt einfach... Ja, es ist halt Theorie, aber ohne Theorie wird es in der Praxis halt auch manchmal schwierig. Digital geht noch, analog ist dann nochmal eine ganz andere Schippe.
Genau, also das wäre so der Bereich. Und jetzt der dritte Bereich, den ich jetzt kritisch sehe im Internet, auf YouTube, ist, dass ich dort praktisch Dozenten vor mir habe, die bei mir am Monitor mir was erklären. Und ich weder weiß, ob das, was der erklärt, auch wirklich das ist, was ich lernen muss oder was gut ist oder überhaupt richtig ist. Und ich kann ihn eigentlich kaum was fragen. Klar, ich kann in die Kommentare was schreiben oder kriege selten eine Antwort. Also es ist kein Dozent, wo ich nach der Vorlesung hingehen kann und kann sagen, du, ich habe das nicht verstanden oder kann man das nicht auch anders oder so. Und ich habe niemanden, der mir Tipps gibt, wie ich mit dem, was ich jetzt kann, weiterkomme. Also das habe ich halt nicht.
Nee, das fehlt natürlich wirklich, weil es ist halt einfach nur total. Genau, richtig. Da ist YouTube nicht wirklich das richtige genau. Medium. Also davon abgesehen, wenn ich eine Frage habe, ich habe mir gerade, ne, wie gehen wir davon aus, okay, ich habe mir gerade irgendwas angeguckt und ich habe eine Frage, dann wird es natürlich schwierig. Ich kann, klar, okay, ich kann in die Kommentare was schreiben und bekomme dann in 4 Wochen eine Antwort und denke mir, was war denn eigentlich meine Frage?
Oder von anderen Kommentierenden, die aber manchmal, nicht immer, aber manchmal halt auch keine Ahnung haben, sondern eine Meinung.
Ja, der Blinde spricht dann.
Eine Meinung.
Darf ja auch jeder haben, eine
Meinung. Ich sage nicht, dass jeder Mist schreibt, aber wie soll ich wissen, ob der jetzt antwortet, also als Kommentar, ob der Mist geschrieben hat oder nicht, weiß ich ja auch nicht. Also wenn ich jetzt noch ganz frisch bin, ich gehe davon aus, ich habe noch wenig Ahnung, dann hänge ich da so ein bisschen in der Luft und muss irgendwie selbst entscheiden, was ist gut, war das jetzt ein sinnvoller Kommentar oder nicht. Also diese Geschichten halte ich für ein bisschen schwierig.
Ja, das ist auch, da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, um reinzukommen erstmal, kann man es durchaus nehmen. Und dann hatten wir ja vorhin auch nochmal in unserem Vorgespräch ja nochmal die Abteilung, dass wir gesagt haben, naja, wenn ich halt nur irgendwas Spezielles machen will, du hattest vorhin Astrofotografie gesagt, da werde ich bestimmt bei YouTube sehr gut irgendwelche Dinge finden, die genau nur darauf abzielen, was wahrscheinlich jetzt in der normalen Ausbildung wahrscheinlich auch eher
am Rande
nur sehr am Rande wirklich erwähnt wird. Da kann einem natürlich YouTube eventuell deutlich mehr helfen, richtig, als es in der Ausbildung oder sogar im Studium oder auch immer.
Genau, das ist genau der Punkt eben, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Kamera, ich liebe Fotografie, aber ich weiß nicht viel und ich will jetzt einfach mal nur Porträt von meiner Frau oder meinen Kindern machen wollen, was schön ist, dann komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Und dann muss ich nicht eine Ausbildung machen, wo ich lerne, wie man Töpfe fotografiert, wie man Betriebsfeiern fotografiert, wie man Kindergartenkinder fotografiert. Das brauche ich nicht. Also dann ist es Quatsch, eine Ausbildung, da macht man so viele Sachen, die dieser Mensch, der einfach schöne Bilder von seiner Familie oder vielleicht von Hobbymodels machen will, der braucht das nicht, der braucht keine Ausbildung, das ist für den langweilig. Ja. Der lernt 1000 Sachen, die er niemals wieder braucht.
Aber dann lass es doch gleich mal dazu kommen. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über YouTube geredet, was habe ich denn in der Ausbildung? Ich meine, wie gesagt, du hast das ja nun alles sehr lange durchgespielt. Ja. Also was hat man denn in der Ausbildung?
Also die großen Vorteile, die ich in der Ausbildung sehe, also die Ausbildung ist eigentlich wirklich gemacht für Leute, die in den Beruf einsteigen wollen. Und Beruf und Hobby sind eben zwei Paar Stiefel. Ich sage immer, wenn du Fotografie liebst, dann mach es als Hobby. Wenn du Bock hast, damit Geld zu verdienen, dann mach es als Beruf. Aber nicht sagen, ich liebe Fotografie, ich will jetzt einfach Geld damit verdienen. Das kann nicht funktionieren, weil dann du versaust dir deine Liebe zu dem Ganzen, weil dann Kunden kommen, die irgendwelches Dummzeug haben wollen, um dir Geld zu geben, wo du keinen Bock drauf hast. Also du musst schon Bock drauf haben, zu sagen, ich will Aufträge durchziehen und ich will davon leben. Also es sind zwei Paar Stiefel und das ist schon mal die erste Entscheidung. Will ich denn später wirklich für die Sparkasse irgendein Bild machen, was ich selber tierisch langweilig finde, was aber dann auf dem Plakat von der Sparkasse kommt? Also solche Sachen halt. Mhm. Entschuldigung, Sparkasse, Volksbank, Raiffeisenbank, alles Mögliche gibt es ja. Also war nur eins von vielen Beispielen.
Wir könnten auch wieder Leica droppen, genau. Wenn du halt für Leica fotografieren möchtest.
Das ist mal die erste Entscheidung. Und in so einer Ausbildung, da lernst du halt erstmal so ganz viel. Also du lernst, ich glaube, was man nicht so viel lernt, ist, wie die Kamera zu bedienen ist. Das muss man sich selber irgendwie reinziehen. Außer den Grundlagen, was ist Blende, was ist Zeit und so, das schon. Aber wie jetzt meine Nikon, meine Canon-Kamera funktioniert, das muss ich mir schon selber reinziehen. Also da kann man den Dozenten fragen, aber das ist nicht so, auch Photoshop wird so zwar schon so ein bisschen unterrichtet, aber wenn du da reingehen willst, musst du es dir selber beibringen, so richtig beibringen. Mhm, ja. Das ist also, die Ausbildung macht nicht alles für dich, aber die Ausbildung gibt dir einen Blick auf die Auftragsarbeit, die du eben sonst nicht kriegen kannst. Ich will da mal ein paar Beispiele zu sagen. Kunden sind was ganz Spezielles. Und Kunden sind nicht einfach, weil Kunden, man denkt immer, der Kunde, der weiß genau, was er will und der kann das auch kommunizieren. Das ist Bullshit. Es gibt nur ganz wenige Kunden, vielleicht professionelle Werbeagenturen, die genau sagen können, was sie wollen und wie sie es wollen und warum sie es wollen. Die meisten Kunden reden rum und du musst praktisch eine Glaskugel dabei haben und rausfinden, was der Kunde wirklich will, weil, da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, am liebsten hätten es die Kunden so, sie lassen dich machen und entscheiden hinterher, ob es ihnen gefallen hat oder nicht und dich dann zu bezahlen. Und das musst du vermeiden. Und da lernst du dann eben, wie kann ich den Prozess der Auftragserstellung so absichern, dass ich eben auch mein Geld kriege. Also zum Beispiel, das habe ich auch gesagt, was wir dann zum Beispiel immer machen, ist, wenn wir ein Telefonat hatten und der Kunde sagt, ja, einfach coole Bilder und mach mal, du machst es schon gut. Und dann bohre ich nach und sage, ja, Moment, ihr wollt jetzt wie viele Porträts von euren Mitarbeitern? Was braucht ihr genau für einen Hintergrund? Und wenn ich das alles geklärt habe, dann schicke ich dem eine E-Mail und sage, also vielen Dank für das Gespräch, wir hatten vereinbart bla, blub, bla, bla und noch was und schicke das dem, weil hinterher kommt der und sagt, naja, unsere Webdesigner haben jetzt einen rosa Hintergrund auf der Webseite und sie haben lauter weiße Bilder gemacht. Dann sagst du, ja, sowas vereinbart, ich kriege die Kohle, ich mache es gerne nochmal. Kein Problem, können wir super gerne machen, verstehe ich völlig, aber das ist dann ein extra Auftrag.
Und das passiert häufiger, als man denkt, solche Geschichten. Das ist,
also sowas.
Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ja. Das ist.
Also man muss praktisch verstehen können, wie groß der Aufwand ist. Du hattest vorhin das Beispiel gesprochen, wo du gesagt hast, wo du ein Schaufenster von außen fotografiert führen solltest und natürlich immer irgendwelche Lichterspiegelungen und sowas drin sind.
Genau, weil entweder morgens oder halt, nicht während der Öffnungszeiten, dann wird es natürlich auch mal schwierig im Wintermonat.
Genau.
Weil da ist es morgens halt noch dunkel und abends halt auch schon wieder dunkel.
Und dann sagst du dem Kunden, du siehst natürlich die Lichter der Straße in dem Fenster, vielleicht findest du es ja schön als Bild von deinem Schaufenster. Wenn du das nicht möchtest, dann baue ich dir einen kompletten Mollton Rahmen um das Schaufenster, dass wir keine Spiegelungen haben, das kostet dann x-tausend Euro mehr und das musst du dann bezahlen. Und für mich als Profi ist es einfach einschätzen zu können, wie groß ist denn mein Aufwand, um das zu erreichen, was der Kunde will. Oder ich habe das Beispiel gesagt, Kunde sagt, ach, fotografierst mal meine 20 Paar neuen Schuhe. Ganz einfach, die stellen wir da hin, weißen Hintergrund, es geht ganz schnell und so. Und dann kommt er plötzlich
Es geht ganz schnell. Ich brauche ja nur 20 Bilder.
Genau. Und dann kommt er mit einem silber verspiegelten Schuh. Und du siehst den ganzen Raum in dem Schuh. Und dann sagt er, ja, das geht aber nicht, der muss einwandfrei. Ja, so, und jetzt musst du halt wissen, wie das geht. Und das weiß niemand, der YouTube-Tutorials über Porträtfotografie angeguckt hat.
Das ist richtig.
Das meine ich. Also diese Vielfalt von den optionalen Möglichkeiten, also Stillleben beleuchten, Reflexionen in Metallen wegkriegen, also solche Sachen, wo man eben, oder anderes Beispiel, Kumpel von mir ist Künstler, der hat tolle Ölgemälde und sagt, ich brauche Repros und die müssen eigentlich von den Farben recht gut stimmen, weil die sollen in den Katalog für den
Die müssen stimmen für die Auktion.
Dann gehe ich da hin, der hat einen schönen hellen Raum mit Neonlampen an der Decke, ich fotografiere die ab und sehe hinterher im Photoshop, ich habe so ein bisschen Helligkeitsverlauf von oben nach unten, das kann ich mit einem Verlaufsfilter korrigieren, aber die Farben kriege ich nicht hin.
Hättest du mal eine Graukarte mitgenommen.
Na, auch selbst das bringt nichts, weil die Neonröhren zum Beispiel eben einfach das ganze Spektrum nicht
haben. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Hochzeit fotografiert, wo es nur Neonröhren gab, in einem komplett dunklen Raum.
Und also, dann musst du halt einfach wissen, ich brauche zwei Blitzgeräte mit Polfiltern davor, Polfilter vor der Kamera. Wie kann ich ein professionelles Repro machen? Und das lernt man eben auch in der Ausbildung. Also das sind jetzt nur so Beispiele.
Das könnte man auch mal raufgehen. Das Schöne ist, bei Neon-Dampflampen ist super. Da ist das eine Bild nämlich grün, das nächste ist rosa und das nächste ist dann, wenn man Glück hat, mal halbwegs farbneutral.
Und das im Wechsel. Genau, jetzt mag natürlich der ein oder andere Zuschauer auch sagen, ja, aber das wusste ich doch. Ja, das wusste er vielleicht, aber dann kommt ein Kunde mit was ganz anderem, was er nicht wusste.
Frage ist immer, fällt es dir auch ein in diesem Moment? Also es nützt dir nicht, dass du nachhinein sagst, das habe ich eigentlich gewusst. Das nützt dir in dem Moment nichts, weil du musst in dem Moment funktionieren. Und wenn der Kunde halt sagt, wir müssen das jetzt so und so machen, kannst du nicht sagen, wir treffen uns morgen. Nee, du musst dann abliefern können. Und das
ist die Schwierigkeit. Genau, und ich sage auch immer, der Unterschied zwischen, wenn ich Künstler bin, also Hobbyfotograf, Künstler bin, oder wenn ich Auftragsfotograf bin, ist der, wenn das Bild nichts geworden ist, weil es zu dunkel oder unscharf ist, dann sage ich einfach, es ist Kunst. Aber beim Kunden geht es halt nicht.
Nee, beim Kunden geht das nicht. Wird sonst schwierig.
Also wenn
der Kunde sagt, es sollte eigentlich hell sein und es
ist dunkel. Wenn du einen Planfilm belichtest, der nachher schwarz ist, dann kannst du sagen, das ist meine schwarze Serie. Die wird richtig teuer.
Ja, das ist.
Der Kunde wird das nicht abnehmen.
Ja, wahrscheinlich tendenziell nicht.
Also man versteht, glaube ich, was ich meine. Es sind einfach zwei Paar Stiefel und beides ist gerechtfertigt in einem gewissen Rahmen, würde ich mal so sagen. Natürlich, man lernt noch viel mehr in der Ausbildung. Man lernt ein bisschen so Buchhaltung, Betriebssicherheit. Ja, man muss auch in Grafikdesign mit reingehen, wenn man Fotografie lernt. Zum Beispiel die 300 dpi, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Kunde ruft an und sagt, oh scheiße, ich brauche deine Bilder viel größer. Ich habe eine volle Auflösung, 40 Megapixel Kamera. Was willst du noch mehr? Die sind doch riesig. Nein, nein, die sind zu klein, die sind 72 dpi, ich brauche 300 dpi. Hätte der Kunde mal ein bisschen aufgepasst. Ich sage jetzt nichts dazu. Aber es gibt halt auch Leute, die Jobs machen, ohne was gelernt zu haben und dann über solche Sachen stolpern und sagen, oh Gott, kannst du mir mal helfen? Mein Kunde will 300 dpi und es ist 273 dpi, was mache ich denn jetzt? Das musst du halt wissen. Und das sind so ganz, ganz viele hunderte Kleinigkeiten. Also ein bisschen im Grafikdesign dabei sein, wissen, was ist CMYK-Umwandlung, sollte man als Fotograf auch wissen. Wie mache ich so, dass der Kunde auch einen guten Druck kriegt? Oder
Druckvorbereitung.
Oder ja. Ich verhandle mit dem Kunden, dass er das macht. Ist immer besser, wenn ich, also ich mache es immer so, wenn der Kunde das selber macht, bin ich ganz froh, weil dann habe ich nämlich nicht den schwarzen Peter, wenn was schief läuft.
Genau, richtig.
Und dann sage ich ihm nur, willst du Adobe RGB oder ECI RGB, damit du den ganzen Farbraum hast? Also das sollte man auch
wissen. Genau, oder
du
fragst halt von vornherein, pass auf, braucht ihr es nur fürs Web? Oder braucht ihr es für den Druck?
Solche Sachen, genau.
Und dann bist du immer froh, wenn einer sagt, reicht für Web. Sagst du, alles klar, super.
Und der Profi,
und da gibt es die Fragen nämlich
nicht. Und vom Profifotografen verlangt man halt, dass er den Überblick hat und auch solche Fragen dann stellen kann. Weil da kann es nämlich passieren, dass irgendwas schief geht und der Kunde schiebt es natürlich dann auf den Fotografen.
Aber im Zweifelsfall schiebt es der Kunde sowieso grundsätzlich erstmal auf den Fotografen. Genau. Das ist ja viel einfacher, als zu sagen, wir haben das ja eigentlich gar nicht kommuniziert. Genau, ja. Wir wollten eigentlich was anderes haben.
Ja, genau.
Aber du hast es ja jetzt trotzdem nicht so gemacht, deswegen bist du trotzdem schuld.
Ja, genau.
Ja, willkommen im Fotografiealltag.
Was gibt es denn für Ausbildungen? Was fällt dir so ein? Wo könnte man Ausbildungen machen? Also wir können auch Schulen jetzt mal.
Also, ich glaube, das Klassische, was viele als erstes mit auf dem Programm haben, ist, ich gehe zu einem Fotografen, der das quasi hauptberuflich macht.
Gibt es aber immer weniger.
Ja, ja, aber also so bin ich damals irgendwann mal rangegangen. Dann dachte ich mir, was mache ich denn? Wo könnte ich denn etwas lernen? Weil, ne, ich habe ja auch gesagt, ich habe ja auch irgendwann mal vor zig Jahren angefangen, mich damit mehr zu befassen. Ja. Und da war halt schon auch die Überlegung, mache ich es überhaupt ganz klassisch, dass ich mich sage, okay, ich gehe zu jemandem, der das halt professionell macht, also damit sein Geld verdient und mache da eine Ausbildung. Habe mich dann dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Zeit, Geld etc. Da kommt ja immer mehr Sachen dazu. Ich glaube, das ist natürlich die eine Form. Dann hast du aber immer noch nicht. Also du kannst natürlich zu jemandem gehen, der das professionell macht und auch ausbilden darf. Hast aber immer noch keinen Garant dafür, dass das eine gute Ausbildung wird. Weil je nachdem, was dieser Mensch macht, gibt es da halt auch unterschiedliche Dinge. Also wenn du zu jemandem gehst, der professionelle quasi Tabletop-Fotografie macht, also ne, Stillleben im weitesten Sinne, der wird dir da sehr, sehr viel beibringen können. Der wird dir aber wahrscheinlich nicht tendenziell damit dir beibringen können, wie du jetzt eine Werbekampagne fotografierst.
Ja.
Weil der das natürlich nicht macht und dem Folge auch gar nicht so den Einblick hat. Das wäre das eine. Dann könnte man natürlich sagen, man geht hier in Berlin zum Lette-Verein, der natürlich dann schon mal ein ganz anderes Kaliber ist, der natürlich ein bisschen mehr darauf, also auf das Spektrum aus ist.
Der Vorteil ist eben, du bist eben nicht in irgendeinem Fotolader und verkaufst Rahmen die ganze Zeit, sondern du lernst.
Und machst Passbilder, gut, ist ja auch mittlerweile.
Ja, aber das ist auch immer das Gleiche.
Ja, genau.
Sondern du lernst wirklich verschiedene Sachen. Also ich habe ja auch nicht in einem Betrieb gelernt, sondern ich war in Hamburg in der APH, das ist die Akademie für Fotografie, und habe praktisch den Gesellenbrief, also die Ausbildung in dieser Akademie, so wie beim Letteverein im Prinzip, so
richtig
gemacht. Und da lernt man die ganze Zeit eben, das ist schön. Also
und du lernst, glaube ich, auch von mehreren Einflüssen her. Genau. Also du hast halt nicht nur jemanden,
nee,
der nur
alles,
Menschen fotografiert.
Du hast alles.
Genau, richtig. Du hast, glaube ich, ein breiteres Spektrum. Und dann haben wir natürlich eigentlich noch die Geschichte, dass man die ganze Geschichte auch nochmal studieren kann.
Genau, an der Hochschule.
Genau.
Hochschule ist auch was, wo viele in Erwägung ziehen. Da muss man aber ganz deutlich dazu sagen, das ist eine komplett andere Ausbildung. Eine Hochschule, die interessiert, die bringen dir Photoshop überhaupt nicht bei. Und die bringen dir auch nicht bei, was eine Blende und eine Zeit ist. Vielleicht gibt es irgendwann mal so einen kleinen Workshop oder so.
Dass aber du wenigstens irgendwie eine Kamera bedienen kannst, ja? So,
ja, das gibt es sicher auch. Also ich habe ja selber auch an der Hochschule unterrichtet. Und ich habe in der Grundausbildung waren tatsächlich 2 Wochen Vollzeit für die Erstsemesterstudenten Fotografie, auch noch mit Schwarz-Weiß-Labor damals, das war ja alles analog. Aber ne, es war nicht alles analog, aber wir haben auch analog gemacht. Aber 2 Wochen im ganzen Studium Fotografie ist nicht viel.
Das ist quasi nichts unterm Strich.
Und der Rest, was natürlich toll ist, wenn man sich konzeptionell weiterbilden will, an der Hochschule lernt man natürlich Künstler zu besprechen, Werke zu besprechen, Konzepte zu entwickeln, gesellschaftliche Tendenzen fotografisch umzusetzen. Also da geht es wirklich so um Inhalt, um ganz hoch gestochen eigentlich.
Genau, eigentlich, wie baue ich denn überhaupt ein Bild auf oder was, oder eine Aussage?
Eine Aussage.
Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Fotografiekontext bleiben wollen, was halt das angeht, wie schaffe ich denn es rüberzubringen, mit diesem Bild irgendeine Aussage überhaupt zu treffen?
Eine Aussage zu treffen und vor allen Dingen dann eben auch in einem abstrakten Rahmen zu treffen. Also es geht jetzt nicht um eine ganz platte Wiedergabe von Aussagen, sondern um abstrakte Aussagen oder abstrakte Umsetzungen, die sich dann wieder anlehnen an Vorbilder, dass man sagt, ich mache jetzt meine Fotodokumentation im Stil von oder ich lehne oder ich mache einen bestimmten gesellschaftlichen Bezug über die Art, wie ich das Bild strukturiere und so. Also es ist sehr, sehr interessant, ich finde das super spannend, aber es ist halt was Besonderes. Also man muss schon sich das gut überlegen, ob man das machen möchte. Alle, die an den gängigen Hochschulen in Deutschland studieren, sagen hinterher eigentlich über Fototechnik, also Kamera, Photoshop, bla bla, haben sie gar nichts gelernt. Null, das musst du sich selber beibringen.
Ja, Selbststudium sozusagen.
Ne? Kann man ja machen. Also es
ja,
ist
natürlich.
Nicht gut oder schlecht oder so, es ist, kann man ja machen.
Dafür gibt es dann YouTube.
Dafür. Ja, natürlich, eine gute Kombi ist natürlich alles. Ja, klar, natürlich. Man kann ganz viele, also Bildbearbeitung gibt es ganz viel auf YouTube und ist auch gar nicht so schlecht gemacht. Also
ja, aber das ist halt auch was, was man halt einfach sehr gut auch umsetzen kann. Genau. Ich glaube halt, das ist halt, kommt bei den anderen halt vermehrt, ne, zu kurz sozusagen.
Ja.
Und wenn man halt bei YouTube halt guckt, okay, naja, klar, wir kennen alle, also ich bin in der Zeit, also ich kenne auch noch den Calvin Hollywood mit seinen ganzen kleinen Tutorials etc. Ja. Und ja, das ist, ich meine, der macht mittlerweile was ganz anderes. Also der hat mit Fotografie quasi gar nichts mehr am Hut, was das angeht. Und ich glaube, das passt sehr gut in dieses YouTube Format rein.
Denke ich auch, ja.
Auf jeden Fall. Da kann man auch, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Also selbst ich, man muss ja dazu sagen, Adobe mit Photoshop ist ja so massiv groß, du kannst gar nicht alles wissen. Also selbst ich muss irgendwelche Dinge nachgucken, wie ich zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr einen Auftrag, da sollte ich, die haben ihren Firmennamen mittendrin geändert. So, jetzt waren, das Problem ist, es waren so sehr große, sag ich mal, Logs, wo riesengroß der Name drauf stand. Es war aber der falsche, weil die sich mittlerweile umbenannt haben. Und dann hatte ich natürlich nur einen Schriftzug in 2D und musste den dann anpassen. Also richtig anpassen in Flucht und also mit allem, wo du denkst, ja, dass das geht, weiß ich, aber wie setze ich es um in Photoshop?
Aber auch im Bereich Bildbearbeitung, hat man jetzt noch gar nicht gesprochen, ist es eben auch noch viel schlimmer. Die Leute denken immer, ja, man muss ja, das kann man ja einfach in Photoshop machen. Wir brauchen ja nicht die Models schminken, weil das kann man ja in Photoshop machen. Wir brauchen ja das gar nicht richtig beleuchten, das kann man ja in Photoshop machen. Das ist nicht professionell. Also ich würde dem Kunden immer sagen, man kann alles, aber in Photoshop wird es mindestens genauso teuer, weil die Arbeitszeit kostet halt auch Geld. Weil der Kunde denkt immer, die Photoshop-Arbeit hinterher, die muss er ja nicht bezahlen. Er zahlt ja nur die Zeit zum Fotografieren. Und das ist halt auch ein Trugschluss. Und zum Beispiel ist es wirklich so, wenn man sagt, brauchen wir eine Visagistin, um die Leute, wenn man jetzt zum Beispiel 200 Mitarbeiter fotografiert, ein bisschen zu pudern?
Ja.
Aber die kostet 400-500 Euro am Tag. Dann sage ich, ja, wenn ich aber jetzt bei 200 Mitarbeitern eine halbe Stunde Retusche mache, dann sind das 100 Stunden, ja, das sind 700 Euro.
So ist es.
Ganz einfach. Und das muss man halt dem Kunden auch vermitteln. Also es ist nicht einfacher und billiger in Photoshop. Wir waren bei den Ausbildungen in Schulen und Hochschulen.
Genau,
richtig. Und da hat man natürlich den Vorteil, dass man eben Spezialisten hat in der Regel, die man auch fragen kann. Ich habe selber ja auch an der Berufsschule, an einer Hochschule gearbeitet, unterrichtet. Und ich habe mich immer gewundert, dass die Studierenden und Schüler das nicht nutzen. Also man hat so das Gefühl, die gucken, dass sie möglichst die Zeit rumkriegen, irgendwie eine gute Note halbwegs kriegen und dann nichts mehr wissen wollen. Wenn man ein bisschen schon mal im Beruf war, lernt man das, glaube ich, zu schätzen, dass man hochkarätige Spezialisten vor sich hat, die man nach den Vorlesungen oder Unterrichtsstunden löchern kann. Die sind dafür da.
Eigentlich ja, ne? Also man sagt, man ist ja, also das ist ja nur Wissen, was du sonst gar nicht bekommst.
Dafür zahlst du viel Geld später.
Ja, richtig. Dafür zahlt man sehr viel Geld. Und ich sag mal so, du kommst ja auch gar nicht mehr so einfach an solche Leute heran. Also dann verstehe ich natürlich nicht, warum man das nicht nutzt. Also, weil das ist ja nun, also einfacher geht's ja nicht. Der Mensch genau. Ist da und sagt, ne, so und so ist es. Und aber vielleicht ist das auch, vielleicht hängt das auch mit dem Alter zusammen. Wir würden es wahrscheinlich nutzen.
Das hängt mit dem Alter zusammen und auch die, die vorher schon im Beruf waren und dann studieren, die haben das ganz anders verstanden. Weil die wussten genau, was es für einen Wert hat. Während die anderen waren noch so im Schulmodus. So, Schule ist immer möglichst schnell schulfrei und möglichst nicht viel dafür tun und irgendwie durchkommen. So. In diesem Modus sind eben Leute, die direkt vom Abi zum Beispiel studieren. Ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber das ist so ein bisschen meine. Also mein, was ich sagen wollte, ist einfach, wenn man das macht, dann schaut, da habt ihr die Möglichkeit, so viel zu lernen, so viel rauszuholen für eure Fotografie, dann macht das einfach. Also es ist schon eine tolle Sache. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man jetzt entweder fertig ist mit der Ausbildung oder eben keine Ausbildung gemacht hat, zu sagen, ich hole mir die Experten über Workshops.
Genau.
Das wäre der nächste Punkt. Und da gibt es eben auch wieder Plus und Minus für und wieder. Und das liegt in erster Linie, klar, man kann natürlich auswählen, was für einen Workshop ich machen will, einen Photoshop-Workshop, einen Porträt-Workshop, einen Licht-Workshop, einen Schwarz-Weiß-Entwickel-Workshop, geht ja alles, gibt's alles. Wo sind da vielleicht Haken oder Probleme?
Genau, also jetzt komme ich mal ganz stark mit der These, würdest du oder machst du, gehst du zu Kollegen zu ihren Workshops hin, machst du sowas noch oder sagst du, brauche ich nicht mehr. Das wäre jetzt ja auch, glaube ich, mal für alle anderen interessant. Weil ich meine, ne, du hast das ja nun mal, ne, du hast das von der Pike auf gelernt, du machst das schon sehr, sehr lange, die ganze Geschichte. Und jetzt ist halt die Frage, die sich vielleicht auch andere gerade stellen, die uns vielleicht auch zugucken. Ich meine, ich mache das ja auch seit über 10 Jahren. Macht man das, also sollte man, also ich sage jetzt mal meins, ja, ich glaube, das bringt einem immer irgendwas. Und ich glaube auch, diese Idee daran zu gehen, dass du jetzt zu einem Workshop gehst und sind wir mal ehrlich, die Workshops, die es so gibt, die sind irgendwie ähnlich. Aber was ich so gelernt habe, ist, wenn du zum Workshop hingehst, zu vielleicht auch 3-mal das Gleiche in irgendeiner Art und Weise, wenn du von diesen 3 Workshops überall nur eine Sache mitnimmst, die dich irgendwie weiterbringt, dann bringt dich das unterm Strich sehr, sehr viel weiter. Und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht auch in diesem Kontext Workshop nicht so voraussetzen sollte, dass ich da jetzt hingehe und ich bekomme ganz, ganz viel Information, sondern eigentlich eher so dieses Zusammensammeln von Kleinigkeiten, die dir aber unterm Strich sehr, sehr viel helfen. Also zumindest ist meine Erfahrung damit so, dass ich halt sage, für mich hat sich das gelohnt, wenn ich irgendeine Kleinigkeit habe, wo ich sage, mir bringt diese Kleinigkeit viel mehr als der komplette Workshop, weil ich nur eine Sache gelernt habe. Wie ist das bei dir?
Also ich besuche Workshops, wenn eine von 2 Voraussetzungen da sind. A, entweder es ist ein Künstler, den ich sowieso mag und bei dem ich schon immer mal irgendwie was machen wollte, einfach um den kennenzulernen, seine Arbeitsweise und vielleicht davon ein bisschen was zu lernen. Das wäre das eine. Das andere wäre, es gibt Sachen, die ich auch nicht gelernt habe. Zum Beispiel habe ich Workshops gemacht in Wetplate, als ich Wetplate lernen wollte, weil das ist in keiner einzigen, doch, die Der Letteverein macht übrigens auch Wetplate, aber nur so ein bisschen nebenher. Aber sowas zum Beispiel, was ich selber nie gelernt habe, möchte ich lernen, Wetplate zum Beispiel, dann mache ich Workshops und dann suche ich mir aber auch die guten Dozenten raus. Oder ich habe einen Workshop gemacht über, also einen professionellen Workshop, das ist auch immer so, kommen wir gleich drauf, über Fotobuch erstellen. Also jetzt nicht das, was man auf YouTube hat, wie lade ich...
Du meinst nicht bei CEWE einfach irgendwie 1000 Bilder hochladen?
Genau, sondern jemand, der professionell Bücher erstellt und eben auch über Inhalte, über Dekoration was erzählt. Also ja, da geht es jetzt nicht darum, welche Software muss ich benutzen und wo muss ich die Bilder hochladen, sondern da geht es darum, wie kuratiere ich ein Buch,
dass es sich verkauft.
Wie mache ich ein Buch, dass es nachher sich auch finanziell halbwegs tragbar drucken lässt, welche Papiere benutzt man für welche Projekte, also wirklich Leute, die sich richtig auskennen. Und die Workshops sind halt in der Regel teuer.
Ja, ich meine, also Bilder kuratieren ist, glaube ich, sowieso so eine ganz eigene Geschichte.
Aber halt Leute, die das auch wirklich können. Also, und die sind halt nicht billig.
Ja, und ich glaube, seine eigenen Bilder kuratieren kann man sowieso sehr schwierig. Also wenn man jetzt, ne, ich sag jetzt nicht, machst, keine Ahnung, eine Auftragsarbeit und ne, nimmst da Bilder halt raus und sortierst. Sondern glaube ich auch, was einen halt selber, also seine eigenen Projekte angeht, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, da die Bilder zu kuratieren. Aber ich glaube, da hilft einem sowieso grundsätzlich.
Dann brauchst du noch jemanden
dazu. Genau, eine Außenstimme.
Aber es ist trotzdem vorteilhaft, sich da ein bisschen mit beschäftigen, mit Leuten, die eben wirklich wissen, was sie tun. Und da kann man so ein bisschen was auch für sich selber lernen. Also, das sind so Sachen, wo jeder sich auch. Wo jeder noch was dazulernen kann, jetzt mal gar nicht Licht setzen oder.
Siehst du,
so
da steht gar nicht Fotografie drauf, kannst du mal sehen.
Steht nicht Fotografie drauf, aber es gibt so viele Sachen, die wirklich spannend sind, die mich auch interessieren. Ich kann mir auch nicht alle leisten, aber generell gilt, glaube ich, fast, also ich rede jetzt mal nicht von ganz Anfängern, für die können auch günstige Workshops machen, wo man lernt, mal mit Zeit und Blende zu arbeiten. Das ist alles super gut, da braucht man nicht viel Geld für ausgeben.
Nee, das aber ist ja auch, glaube ich, ganz legitim, wenn ich da kurz mal reinspringen kann. Genau. Weil der Vorteil, wenn ich irgendwo hingehe zu einem, der halt in Persona da ist und lebendig und anfassbar ist, ich kann den halt direkt was fragen. Das ist halt der Vorteil, wo YouTube halt der Nachteil ist, ich kann halt keinen fragen, ist da halt der Vorteil, ich kann ihn halt fragen unterm Strich. Also wir haben ja beide auch schon Workshops gegeben und es kommen auch immer wieder diese Fragen und es gibt halt auch immer wieder Leute, die haben es halt im ersten Mal immer noch nicht verstanden. Das ist ja auch nicht das Problem, sondern da fragt man einfach nach und manchmal hilft einem auch ein Sidecut sozusagen, ein Sideweg, irgendwie dann darauf zu kommen, dass die Leute auch dann nach so einem Workshop wissen, wie es funktioniert. Bei YouTube hast du das halt einfach nicht und einfach nochmal auf den Anfang noch drauf zurückzukommen.
Und dann muss man sich auch genau angucken, was für Leute das sind, die Workshops geben und wie die Workshops ablaufen. Ich habe schon öfters auch Beschwerden gehört von Leuten, die buchen einen Workshop, vielleicht sogar bei einem Fotografen, den sie selber ganz gut finden, aber der ist eben nicht kein Dozent. Und jetzt ist es so, da kommen die dann ins Studio, da sind vielleicht, sagen wir mal, 10 Teilnehmer, dann ist ein tolles Model da, dann sind schöne Lichtanlagen da, alles da. Was macht der Dozent? Also ist jetzt wirklich aus dem Leben gegriffen und ich selber habe auch schon solche Workshops mitgemacht, wo ich hinterher gesagt habe, brauche ich nicht. Der Fotograf stellt das Model hin, gibt dem schöne Anweisungen, macht irgendwie Licht und alle knipsen und haben tolle Bilder, aber keiner weiß, warum die toll sind.
Ja,
und die meisten fragen auch nicht. Die lassen den mal machen und der macht auch gutes Licht. Der ist ja nicht schlecht, ist ein toller Fotograf. Du hast es ja vorher angeguckt. Aber er erklärt es nicht, weil er kein Dozent ist. Er ist Fotograf, aber nicht Dozent. Er erklärt nicht, warum mache ich das Licht so? Wie kann ich die Tiefe in die Dreidimensionalität herausarbeiten? Er erklärt es nicht. Er macht es und es ist auch gut. Und die Leute kommen mit ganz tollen Bildern nach Hause. Und mir haben schon Leute gesagt, ich habe super Bilder, aber ich kann es bei mir nicht mehr nachmachen.
Genau, das ist auch die Erfahrung, die ich ganz oft auch mit Kunden von uns aus dem Birkenstudio gemacht habe, ist, die sagen dann, ja, ich habe einen Workshop gemacht, aber ich komme hier gar nicht zurecht, ich weiß gar nicht, wie es geht. Und dann habe ich gesagt, wo habt ihr denn den Workshop gemacht? Und ja, da und da, ich will ja keinen Namen nennen.
Die sind ja vielleicht auch keine schlechten
Fotografen. Nee, die sind ja auch keine schlechten Fotografen, aber die haben halt genau das gemacht, sondern die haben halt einfach gesagt, die haben da eine Person hingestellt, haben das Licht gemacht.
Und sieht toll aus.
Und sieht toll aus, und aber haben gar nicht erklärt, warum.
Genau.
wieso sie überhaupt irgendetwas machen. Und wie möchtest du es denn dann nachmachen? Nur vom Sehen her wird schwierig. Dann kannst du dir auch YouTube angucken.
Genau.
Weil und das, sollte das, man sich das halt bringt angucken. Sonst nichts.
Oder mal Leute fragen, die vielleicht schon mal einen Workshop bei dem gemacht haben oder so. Und dann gucken. Und meistens ist auch so, dass die etwas teureren Workshops auch schon besser ausgearbeitet sind von den Dozenten, weil die wissen, ich will jetzt viel Geld dafür. Ich muss irgendwas bringen. Vielleicht auch nicht immer, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, je billiger der Workshop ist, desto mehr ist es eine Show, bei der du mitfotografieren darfst.
Ja, das könnte also man so sagen. Gerade
zum Beispiel bei Aktfoto-Workshops ist es ganz schlimm. Vor allem, da kommen auch Teilnehmer, die wollen gar nichts wissen, die wollen einfach nur fotografieren.
Die wollen, ja, das, ich sage immer, die kommen aus den falschen Gründen dahin.
Naja, ist auch legitim.
Ja, ist ja auch okay. Machen,
aber da
hat keiner was davon.
Da gehe ich dann nicht hin. Also, nee, ja. So meine ich das einfach. Wenn jemand da das sein Thema ist, ist es vollkommen gut. Aber wie gesagt, das sind so die Dinge, die man sich vielleicht vorher angucken sollte, dann, ob man aus dem Workshop wirklich was rausholt. Das ist die Sache, die meiner Meinung nach ganz wichtig ist. Und es gibt halt auch Workshops, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wie das, was ich gesagt habe, Kuration, Bildbuch, Bildbanderstellung. Also
das sind jetzt auch keine Themen, die in der Ausbildung kommen,
oder? Wenig. Es kommt auch immer von der Schule, von den Dozenten, hängt es ab, ob die sich auf so ein Thema einlassen oder nicht. Aber es ist schon eher unterbelichtet in der Regel, solche Sachen, weil es auch für viele dann zu weit führt. Also gerade in so einer Ausbildung, da bist du dann mit Prüfungen beschäftigt, da musst du dann irgendwelche Schärfentiefenberechnungen machen können, was natürlich jeder ständig braucht.
Ich meine, es gibt ja, also wir können ja gerade den Bogen schlagen im analogen Bereich, da hat das durchaus schon eine Bewandtnis.
Es hat eine Bewandtnis und es ist super, wenn man das kann, sage ich gar nicht, aber da ist halt für solche Sachen oft gar nicht auch die Zeit. Solche Sachen muss man sich selber beibringen oder muss man sich eben durch Workshops eben ranziehen und eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin jetzt gut, ich habe eine Ausbildung gemacht als Fotograf, aber es ist alles digital. Ich will Großbild analog machen, dann sucht man sich eben gute Dozenten, wenn man lernt, wie man Großbildkameras bedient, wie man die Filme entwickelt, warum denn nicht? So wie ich mit Wetplate, ich hatte nie Wetplate gelernt, also musste ich mir Workshops reinziehen.
Weil es ja auch bei der Zeit auch schon vorbei war. Also war ja dann damals ja auch schon eher so die künstlerische Seite, die natürlich dann einen ganz anderen Schwerpunkt hatte.
Naja, so in den 80er, 90ern war Großbild das Standardformat für die Werbefotografie.
Ja, aber nicht Wetblade.
Ah, Wetblade nicht. Wetblade, da müssen wir noch mal, da müssen wir noch ein paar Jahre zurück. Da war ich noch sehr klein.
Da müssen wir noch ein bisschen zurückspulen.
Da war ich noch sehr klein. 1850 war ich noch im Kindergarten.
Im Kindergarten, naja, okay. Ich war schon im Kindergarten. Hast du dich gut gehalten?
Gut gehalten, genau. Ja, aber also das ist so, der Tenor, den ich jetzt so anstimmen würde, wäre eben genau der. Also es gibt immer Themen und Workshops sind eine ganz tolle Sache, aber genau hingucken, Themen, die man wirklich auch, die einen weiterbringen und eben nicht einfach nur irgendwas. Es gibt viele Workshops, die einem einfach nichts bringen, die anderen Leuten was bringen, aber mir zum Beispiel nicht. Und das muss man einfach rausfinden, glaube ich.
Okay, also das heißt also Fazit unterm Strich, sozusagen doch lieber etwas mehr Geld für Workshops ausgeben. Unbedingt. Gerade wenn man sowieso schon weiß, was man mit einer Kamera anstellen kann.
Genau. Also Anfänger nicht, da gibt es tolle Sachen, da kann man auch mal mit
wenig. Da kann man, ja, ich glaube auch, genau. Da
kann man so mit 20 Euro mal mit 40 Leuten Schwarz-Weiß-Film entwickeln. Das ist Kaffee-Null-Workshop, ganz billig, macht tierisch Spaß, kann man super machen.
Ja, kommt ja auch was raus, in der Regel.
Kommt auch was raus. Ja, also genau, das wäre so das Fazit. Also schaut genau hin und seid vielleicht auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben für einen guten Dozenten und der auch wirklich was vermittelt. Glaube ich, so ist es, glaube ich, ganz gut.
Okay, ich glaube
zusammengefasst.
Zusammengefasst. Und ich glaube, wir können am Ende so sagen, es gibt, glaube ich, kein richtig und kein falsch, oder?
Nee, gibt's nicht.
Und wie wir, glaube ich, auch am Anfang schon gesagt haben, ist YouTube für gewisse Geschichten super und gut.
Auch als Ergänzung.
Als Ergänzung ja sowieso. Immer, ja. Und ich glaube auch immer, YouTube ist erstmal ein guter Indikator, um erstmal irgendwo zu gucken. Wie gesagt, wir hatten vorhin das Thema mit Astro, einfach zu gucken, okay, was geht denn überhaupt? Was kann man denn machen? Und dann, wenn man gesagt hat, ja, okay, wäre was, dann irgendwie weitermachen. Das heißt nicht irgendwie, dann halt weitermachen mit zum Beispiel Workshops oder genau. Halt, wenn man natürlich den ganz großen Hammer haben will, dann sagt man halt, okay, man fängt die Geschichte an zu studieren, was jetzt bei Astro vielleicht nicht so der richtige Weg ist, aber dann einfach aber zu gucken, wo kann ich wirklich, also wo habe ich wirklich noch einen großen Mehrwert.
Aber da habe ich noch einen Tipp, gerade bei der Astrofotografie. Da würde ich einen Workshop machen in Astronomie, der mit Fotografie gar nichts zu tun hat. Ich würde mal lernen, was sind überhaupt die Sternbilder, wie gestalten die sich? Also da, man kann ja auch mal über den Tellerrand Workshops machen.
Ja.
Und das kann ich auch, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel Reportage machen. Da gibt es auch ganz tolle Journalismus-Workshops, wo ja, man sagen okay, kann, ja. Ich will Bilder machen, aber wie komme ich an meine Themen, wie komme ich an Reisen dahin, wo ich Reportage machen will. Und dann muss man sich halt auch mit anderen Sachen beschäftigen, als mit Film einlegen oder Photoshop.
Quasi sozusagen vom Werkzeug wegkommen.
Vom Werkzeug weg und ne? Zum Thema hin.
Einfach. Genau, zum den Hammer ja nichts, wenn du eine Schraube hast, zum Reinschrauben.
Ich meine, ich hatte Modefotografie viel gemacht früher noch und ich war auf den Modenschauen in Paris, ich habe mich mit Dozenten für Modefotografie für Mode auseinandergesetzt. Mhm. Ich wollte wissen, wie funktioniert Mode, was sagt Mode aus, wie definieren sich Trends und so weiter, um guter Modefotograf zu werden. Wenn ich Tierfotograf werden will, dann muss ich mich halt auch mit Tieren beschäftigen. Dann mache ich vielleicht auch mal einen Workshop über Hundedressur oder Pferdedressur oder gib ihm Dressur, keine Ahnung, Meerschweinchendressur,
Goldfischdressur. Schwierig, ein Eisbär quasi jetzt in Afrika zu finden. Ne?
Genau, aber die Fotografen, die sich damit beschäftigen, die werden das bestätigen, man muss mehr können als nur gute Fotos machen. Man muss zum Beispiel auch wissen, wann sieht ein Pferd gut aus, wenn es springt oder wenn es galoppiert. Oh ja. Wann ist ein Ballettpose optimal? Eine Zehntelsekunde später ist sie nicht mehr optimal. Die sieht für dich vielleicht noch schön aus, aber der Balletttänzer selber wird sagen, da hast du aber ganz daneben geschossen.
Genau, richtig.
Und du weißt
bei Pferden
es gar
auch.
Nicht.
Genau. Und bei Pferden ist das auch so.
Genau,
also ich musste mal einmal ein Pferd fotografieren und dachte mir,
ganz schwierig.
Sieht super aus. Und dann, nee, wenn man auf das und das genau. Muss da sein und die Ohren und die Füße müssen genau diese Stellung haben. Genau. Und ich dachte mir, ja, alles klar, okay.
Das heißt, man muss mehr lernen als nur Blendezeit ISO.
Das solltest du aber im Schlaf beherrschen. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Aber das ist ja, also das kann man ja, das kann man auch in YouTube lernen, das ist nicht das Problem. Also das ist so das, was ich meine, weitergehen und über den Tellerrand hinaus und einfach sich ständig weiterbilden in allen Richtungen eigentlich, ist, glaube ich, auch für Fotografen ein ganz, ganz großes Thema.
Ich glaube, genau, die Aussage finde ich halt auch gut. Also ne, die Kamera nicht als Kamera sehen und deswegen was machen, sondern zu sagen, es ist halt nur ein Werkzeug von vielen und ich muss halt auch wissen, wie ich es benutze und es nützt halt nichts, wenn ich halt nichts damit anfangen kann, weil ich nicht weiß, wie ich jetzt, wie ich Mode fotografiere oder wie ich ein Porträt mache oder wie ich ein Tier erstmal überhaupt finde.
Ich sage mal, manche Leute gehen so ran, die sagen, ich mache es jetzt mal als Schreiner, ich habe hier so einen geilen Hammer, was kann ich jetzt damit machen? Jetzt muss ich mal gucken, irgendwas, mache ich eine Truhe oder mache ich einen Schrank? Ich würde sagen, ich brauche einen Schrank, gib mir mal den Hammer.
Ja, genau. Aber es ist halt in der Fotografie komischerweise immer andersrum. Genau, immer andersrum. Genau. Also, kann ich eine Kamera, was mache ich jetzt damit?
Genau.
Ja.
Aber wie gesagt, man lernt viel dazu, auch wenn man viel mit Leuten spricht, viel auf Workshops ist oder in der Ausbildung oder was weiß ich, oder viel gute YouTube-Videos guckt, dann lernt man auch ein bisschen dazu und dann kommt man irgendwann auch an den Punkt, dass man sagt, ja, ich will jetzt inhaltlich weiterkommen. Irgendwie so. Ist, glaube ich, schon so der Grundtenor und was man dann macht, ob man studiert, ob man eine Ausbildung macht, ob man sich intensiv mit YouTube beschäftigt. Ich hatte damals dieses Kompendium, kennst du es noch, dieses mehrteilige Kompendium?
Ja,
es gab kein YouTube und bevor ich es gelernt habe, habe ich dieses 6-Bücher-Kompendium komplett durchgearbeitet. Da ist also alles drin von Chemie, die Berechnungen, die ganzen Formeln, alles drin.
Was ich damals gemacht habe, ist, ich habe nicht das Kompendium gehabt, sondern ich habe mir quasi die Analogbücher aus der DDR sozusagen geholt.
Oder Ansel Adams.
Wow. Ja, und da gab es ja noch, also da gab es in der DDR gab es keine Ansel Adams, aber was da drin steht, vieles kannst du adaptieren. Also es gibt natürlich Geschichten, die kannst du nicht adaptieren, aber alles, was halt damals
Zeit irgendwie... Zeit und Blende ist immer noch das Gleiche.
Genau, richtig. Und auch, ich hatte ein Buch gehabt über Modefotografie, auch das funktioniert. Weil, ja, die Mode hat sich geändert, klar. Aber die Art und Weise, wie es fotografiert wird, nicht so sehr.
Ja, das kann man auch variieren dann.
Ja, und wie wir aus unserem letzten Podcast wissen, man kann auch in die Vergangenheit, in die Gegenwart
genau,
wollen.
Alles möglich. Genau, also es ist, was wollen wir mal vielleicht als Fazit sagen, lernen ist immer gut, wie ihr das dann im Detail macht. Macht es einfach mit guten Leuten oder guten Videos oder guten Schulen zusammen und kümmert euch drum. Das ist, glaube ich,
so. Und ich glaube, es ist nicht ein Weg, den es nur gibt, sondern es sind halt mehrere und ist, glaube ich, ganz gut, wenn mehrere Welten zusammenfließen.
Genau. In diesem Sinne.
Schönes Schlusswort.
Haben wir mal wieder so richtig einmal quer durch den Gemüsegarten. Aber ich glaube, das war ein ganz wichtiges Video jetzt auch, weil in dem Bereich viele doch so ein bisschen strugglen, wird man auf gut Deutsch sagen.
Sehr gut.
Und so ein bisschen mal eine Meinung zu hören, was alles geht, glaube ich, ist schon ganz gut. Dann bedanke ich mich wieder.
Ich auch. Dir. War schön.
Und
bei euch auch.
Ich hoffe, euch auch, genau. Und dann sehen wir uns im nächsten oder hören uns im nächsten Podcast, entweder auf den ganzen Podcast-Kanälen oder eben auf YouTube mit Bild. Da kann man unsere wunderbar fotogene Schönheit bewundern. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier aus dem X-Lab Podcast Fotografie pur mit Johannes Koch und Rüdiger Schestag.
Na dann.